Kompromisslos wie kaum ein zweiter Regisseur, das ist Philipp Gröning in Deutschland. Seine Kinofilme haben ein sehr besonderes Format. Ich erinnere nur an L'amour, l'argent, l'amour. Für mich nach wie vor einer der wirkungsvollsten Spielfilme zur Macht und zur Ohnmacht der Liebe ever. Oder auch an seinen Spielfilm Die Terroristen, einen stilistisch wie inhaltlich brisanten Film zu hochbrisanten, auch heute und immer wieder aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Sein 65. Geburtstag steht an, der ist am 7. April, also morgen in einer Woche. Und dazu erhält Philipp Gröning eine sehr besondere Ehrung. Die ARD nämlich zeigt eine Werkschau mit wichtigen seiner Filme. Ich kann mich nicht erinnern, wann das einer deutschen Regisseurin, einem deutschen Regisseur zum letzten Mal vergönnt wurde. Ich konnte vor dieser Sendung mit Philipp Gröning telefonieren. Wir kennen uns seit langem durch Begegnungen auf Festivals. Drum, Hörerinnen und Hörer, wundern Sie sich nicht, das freundliche Du. Und ich habe Philipp Gröning als erstes gefragt. Philipp, du hast weltweit viele, viele sehr wichtige Auszeichnungen, sehr große, renommierte Auszeichnungen bekommen. Diese Ehrung nun, Werkschau in der ARD, was bedeutet dir das?
Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Ehrung, muss ich sagen. Also ich war sehr überrascht und habe mich wahnsinnig gefreut. Konnte es auch gar nicht glauben und ich glaube auch tatsächlich, das geschieht sehr, sehr selten. Und es ist natürlich gleichzeitig auch merkwürdig, so plötzlich quasi einen historischen Überblick des eigenen Werks zu erleben.
Greifen wir mal eins raus, das Drama Die Terroristen. Ich sage, man kann das auch als Satire deuten. Du hast 1992 den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit diesem Film gegen dich aufgebracht. Das ist auch, glaube ich, sehr ungewöhnlich, zumindest in der westdeutschen Gesellschaft. In der DDR war es ja leider üblich, Filme einfach zu verbieten. Das wollte Herr Kohl auch erreichen, das ist ihm nicht gelungen. Die Terroristen ist ein Film, der sehr direkt in die Gesellschaft hineingewirkt hat und ich sage auch heute immer noch hineinwirkt. Wie wichtig ist dir dieser Aspekt über das Kino, über den Film Genuss hinaus in die Gesellschaft zu wirken?
Das ist mir tatsächlich sehr wichtig und die Terroristen, die habe ich natürlich gemacht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, da geht auch was schief mit der Wiedervereinigung, was da gerade geschieht. Aber was man sagen muss, und das ist ja das Schöne am Filmemachen, nachdem Herr Kohl versucht hatte, den Film zu verbieten, was dann passierte, war eine Lektion in Demokratie, dass ich wirklich erlebt habe, wie der Kanzler es eben nicht verhindern kann, dass ein Film gezeigt wird, dass vor Gerichte gegangen wird, dass die Gerichte sagen, das ist Freiheit der Kunst, das ist kein Aufruf zur Gewalt. Der Film ist ja eine radikale Groteske. Und es war sehr beruhigend zu merken, in der Bundesrepublik kann der Inhaber der sozusagen nominellen Macht, also der Kanzler, kann einfach nicht entscheiden, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Sowas Beruhigendes kann man sich gar nicht vorstellen und daran zu erinnern, finde ich gerade jetzt im Moment sehr wichtig.
Heute Nacht 0.15 Uhr zeigt das NDR-Fernsehen L'amour, l'argent, l'amour, ein ekstatischer Film über die Macht der Liebe und über die Ohnmacht gegenüber festgefahrenen sozialen Mustern. Sehr wild, der ganze Film ist wie ein Rausch. Würdest du den Film heute noch so drehen, wie du ihn damals gedreht hast?
Wahrscheinlich ziemlich ähnlich, ja. Also ich würde vielleicht nicht mehr diese ganz wilden Kamerabewegungen physisch hinkriegen. Also da gibt es einen Moment zum Beispiel, wo er ins Waschbecken schießt, wo ich mit einer 30-Kilo-Kamera auf dem Rücken einfach mich runterfallen lasse auf die Knie, gleichzeitig um diesen Schuss zu illustrieren. Das würde ich jetzt so nicht mehr hinkriegen. Aber ich glaube nach wie vor, dieses komplett kompromisslose Folgen der eigenen Wünsche und diese Musikalität des Films, die finde ich nach wie vor richtig. Ob man sie noch mal ein zweites Mal hinkriegt, ist eine ganz andere Frage. In Wirklichkeit kriegt man natürlich nie denselben Film noch mal hin. Deshalb sind ja Remakes auch auf eine bestimmte Art enttäuschend meistens.
Du hast eben was Interessantes skizziert, was ich sehr bemerkenswert finde für deinen Stil, für deine formale Raffinesse, dass du ja als Regisseur, als Schnittmeister, als Autor immer auch wenn du nicht zu sehen bist, im Bild Schauspieler in deinen Filmen bist. Du spielst immer selbst mit, oder sehe ich das falsch?
Die Kamera hat tatsächlich bei mir ganz oft die Rolle einer Person im Raum. Also der erste Film, wo ich die Handkamera-Sachen ausprobiert habe, war ja eben Die Terroristen. Anthony Dodd Mantle, der inzwischen den Oscar bekommen hat, ich glaube zwei europäische Filmpreise, die ganzen Dogma-Filme gemacht hat. Das war ja seine erste Spielfilmkamera. Und eine der interessantesten Sachen am Anfang des Films war, dass wir uns gestritten haben, weil er die Handkamera gemacht hat und immer geschaut hat, dass die Bilder gut aussehen. Und ich ihm gesagt habe, hör mal, die Kamera ist hier eine Person im Raum. Das heißt, du musst auch überlegen, nicht nur, was sieht jetzt gut aus, sondern wo will jetzt diese Person Kamera hin? Wann will die nah sein? Wann will die weit sein? Und das ist für ihn sozusagen ein großer Schritt gewesen. Und später habe ich selber angefangen, die Kamera zu machen. Und ja, die Kamera ist immer eine beobachtende Person und da geht es nicht um die Bilder, da geht es um Anteilnahme. Also zum Beispiel in einem Moment, in dem Gewalt passiert, einfach radikal zurückzuschneiden, was wir bei den Terroristen gemacht haben. Dass selbst die Kamera sozusagen das Mitleid verweigert. Das sind halt starke stilistische Mittel. Und es macht sehr viel Spaß, sie zu nutzen.
Starke stilistische Mittel auch in einem sehr ungewöhnlichen Film, dem filmischen Essay Die große Stille. Ein Film über das Leben der Mönche in der Grande Chartreuse, dem Mutterkloster des Kartäuserordens. Das ist fast eine Andacht, eine Meditation. Sehe ich es richtig, dass du diesen Film auch verstehst als Kommentar auf die krude Oberflächlichkeit der sogenannten westlichen Welt?
Nee, eigentlich nicht. Das war ein ganz tiefes biografisches Bedürfnis. Ich bin katholisch aufgewachsen, genauso wie Christoph Schlingensief zum Beispiel. Und ich hatte natürlich ein riesiges Problem mit der damaligen katholischen Kirche. Und irgendwann habe ich gesagt, ich bin Regisseur, da war ich 24, als ich das gesagt habe. Ich bin Regisseur, ich möchte sozusagen jetzt eigentlich mal erfahren, aus welcher kulturellen Wurzel ich eigentlich komme. Und ich möchte wieder anknüpfen an etwas. Das war ein wirkliches persönliches Bedürfnis. Und gleichzeitig war mir halt klar, wenn ich schon Regisseur bin, ich kann einen Film machen, der quasi ein Kloster wird, selber ein Kloster wird und den Zuschauer verändert, mehr als dass er etwas darüber berichtet.
Also das, was ich mit dem Begriff Andacht versucht habe zu fassen.
Genau, der Film ist ein Kloster. Interessanterweise, das habe ich mit 25 geschrieben, so ein Konzept, wo ich gesagt habe, naja, ein Film über ein schweigendes Kloster, das kann man eigentlich nur so machen, indem man dahin geht, dort lebt, dann wird sich die eigene Wahrnehmung verändern. Diese Veränderung der Wahrnehmung über 6 Monate wird die Bilder verändern, die Töne verändern, das Gefühl für Zeit. Und diese Veränderung der Wahrnehmung kann sich an den Zuschauer weitervermitteln. Und so ist es so, als wäre der Zuschauer in ein Kloster tief, tief, tief eingetaucht. Ganz theoretischer Ansatz. Und erstaunlicherweise hat er funktioniert. Man muss sagen, im Nachhinein, damals, als ich diesen 24 schrieb, war es technisch nicht möglich. Der Film ist einer der allerersten Filme, der auf HD-CAM gedreht wurde, also auf dem High-Definition-Format, was sehr lichtempfindlich war. Auf 35 oder 16 hätte man das nie hingekriegt. Das war einfach dunkel da.
Interessant, dass ich ihn ganz anders. Ich glaube, ich habe ihn das erste Mal in Venedig auf dem Filmfestival gesehen und alle waren begeistert. Ich finde ich jetzt ganz interessant, dass ich ihn völlig anders gedeutet habe. Ich habe ihn wirklich als starken Kommentar auf, wie ich finde, Fehlentwicklungen in unserer lauten, oberflächlichen Gesellschaft gesehen. Spannend. Ich muss ihn mir nochmal angucken. Kann ich ja jetzt auch. Läuft ja auch in der Werkschau.
Warte mal, das ist er auch. Er ist auch ein Kommentar darauf. Das ist halt eine tiefe eigene Erfahrung für den Zuschauer und es ist natürlich eine tiefe Wahrheitssuche. Das zieht sich ja durch die Filme durch. Und wenn man eine Wahrheitssuche macht, dann erweist sich natürlich auch, dass der Zuschauer sozusagen das, was ihn selber gerade als Wahrheit bewegt, dem Zuschauer wieder begegnet in dem Film.
Im Grunde hast du meine Abschlussfrage schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem. Hast du
Okay.
sowas wie ein Credo, Philipp?
Ich möchte nie zweimal denselben Film machen. Ich möchte mit jedem Film einen neuen Lebensbereich für mich und für die Zuschauer entdecken. Und ich glaube, dass wirkliches Geschichtenerzählen immer verändern des Zuschauers ist. Und das Kino ein unglaublicher Raum ist und das Fernsehen auch, in dem tiefe Erfahrungsräume möglich sind und der Zuschauer zu sich finden kann und gleichzeitig sich verändern kann. Und das ist ein großes Glück.
Philipp Gröning, Autor, Regisseur, Produzent und zu seinem anstehenden 65. Geburtstag ehrt ihn die ARD, was nicht vielen deutschen Filmkünstlerinnen und Künstlern zuteil wurde und wird mit einer Werkschau auf verschiedenen Sendeplätzen zu finden bei uns auf rbbkultur.de, diese Sendeplätze und zu finden die Filme auch in der ARD-Mediathek.